Da stehst du im Spielertunnel, bist bereit, in den nächsten Minuten alles zu geben, dich völlig zu verausgaben, aber du stehst nicht nur im Spielertunnel, du bist auch im Tunnel. Bist vollkommen angespannt und wartest auf diesen einen Moment, dich nochmal endgültig zu motivieren oder auch motivieren zu lassen. Und das war ganz oft, nee, fast immer, der Moment, als der Stadionsprecher deine Nummer aufruft, deinen Vornamen ruft und 40.000 bis 50.000 Leute im Stadion deinen Nachnamen und du wusstest, jetzt geht's los. Jetzt hast du auch eine gewisse Verantwortung, diese Unterstützung zurückzugeben. Jetzt willst du nur noch raus auf den grünen Rasen, dass es losgeht und dich komplett verausgaben.
Episode 10. Der Stadionsprecher.
Nicht leicht heben, über den Tobi, rüber weg.
Einfach mal lucken.
Ja, Tobi, da sind wir wieder.
Grüß dich.
Und wir sind nicht nur, wir waren am Samstag einen für mich ganz besonderen Ort in Bremen im Weserstadion. Warst du eigentlich vorher schon mal?
Ja, vor 20 Jahren, da war das Weserstadion noch gar nicht umgebaut. Gab es noch eine Laufbahn drumherum. Da war ich mal mit Papa da.
Ist ja auch nicht so weit vom Meppen, ne?
Nee, kommst du schnell hin. Aber das ist jetzt genug Meppen für heute.
Ich wollte gerade sagen, wir haben die Pflicht hier anscheinend immer einmal Meppen zu erwähnen. Das ist mir gerade eingefallen. Aber ja, wir waren in Bremen. Für mich wieder besonders da zu sein. Bin jetzt am Samstag wieder da zum Diego-Abschiedsspiel. Dann noch auf dem Rasen. Also da freue ich mich auch schon wieder drauf. Aber wir haben nicht Fußball gespielt, wir haben was anderes gemacht.
Genau, wir haben einen Tag mit Arne Zeigler verbracht und genau, während du dich ja sowieso im Weserstadion bewegst, wie im eigenen Wohnzimmer, ist mir aufgefallen, habe ich quasi Arne auch gebraucht, damit er mich ein bisschen an die Hand nimmt und mir all das zeigt, wenn du mal gerade nicht da warst. Denn wir wollten mit Arne einen Tag verbringen und dabei zusehen, wie er seinen Job als Stadionsprecher im Weserstadion macht.
Ja, vor allem auch zuhören.
Ja.
Das ist ja seine Hauptaufgabe, dass man ihn hört und die Fans ihn hören im Stadion, aber auch so die Sachen, die dann so im Hintergrund passieren, das war schon an sich mega interessant und dann für mich an einem besonderen Ort macht es nochmal schöner, aber um auf Arndt mal zu kommen, ist ja nicht nur Stadionsprecher, ne?
Nee, der ist ja sowieso, der ist Journalist, der war Radiomoderator, der ist Autor von Büchern, der macht Podcasts und vor allem macht er alles mit Fußball und ist ja wirklich so eine, ja wie soll ich sagen, eine Leitfigur der deutschen Fußballkultur, das kann man ja wirklich, wirklich so sagen. Wie ist es eigentlich bei dir? Kennt ihr euch richtig gut? Gehört Arndt Stimme auch für dich mit zum Weserstadion dazu?
Das ist immer so ganz witzig. Wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns und er war trotzdem ein Teil meiner Samstage oder Sonntage, weil er hat meinen Namen gerufen, war da präsent, man kannte sein Gesicht, man ist ihm beim Einlaufen auch ganz nah an ihm vorbeigelaufen, also er war einfach Teil auch von so einem Spieltag. Das heißt jetzt nicht, dass man sich richtig gut kennt, das ist ja teilweise mit Mitspielern so gewesen, dass man die ja auch gar nicht so richtig gut kennt, aber trotzdem sich jeden Tag sieht. Und trotzdem, seine Stimme hat man immer im Ohr. Und wenn man dann, wie an so einem Samstag jetzt, dann da zurückkommt und das dann immer wieder hört, hat man einfach direkt wieder so Erinnerungen.
Willkommen, hier ist Bremen, bei im Moment noch blauem Himmel und einem schönen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, Traditionsduell in der Bundesliga. Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach. Ganz, ganz tolles Spiel, wir freuen uns drauf.
Ja, und an so einem Spieltag ist natürlich immer sehr viel los, sehr viel Gewusel drumherum. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden den Arndt hier auch nochmal an einem ruhigen Montag ein, um nochmal ausführlich und in Ruhe mit ihm über seine Tätigkeit zu sprechen. Das haben wir gemacht und da hören wir jetzt mal rein. Du bist ja nicht nur Stadionsprecher, du bist auch im Radio aktiv, du bist auf Tour, du durfte ich selbst auch schon erleben, sehr, sehr interessant und kurzweilig. Trotzdem erstmal der Begriff Stadionsprecher, gibt ja heute immer zu jedem irgendwie neue deutsche Begriffe. Ist Stadionsprecher eigentlich noch das Richtige oder wie nennt man das heutzutage?
Ja, ich sag auch noch Stadionsprecher, weil ich mit dem Begriff irgendwie groß geworden bin. Viele sagen heute auch Stadionmoderator oder so. Trifft es vielleicht sogar mittlerweile etwas eher. Stadionsprecher, da hat man immer so die ganzen älteren Herrschaften vor Augen, die das so vor 30 Jahren, 40 Jahren gemacht haben. Das waren dann immer wirklich sonore, meistens etwas dickere, ältere Männer, die nur das Allernötigste gesagt haben, auch wirklich sehr neutrale Durchsagen gemacht haben, die dann auch oft mit Achtung anfing. Das ist so die ganz alte Schule gewesen. Also ich finde Stadionsprecher ist immer noch das schöne traditionelle Wort, deswegen nutze ich es noch immer. Eigentlich moderiert man mehr ein bisschen, das stimmt.
Okay, aber jetzt auf dich bezogen. Wie bist du das geworden? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich wollte es schon immer sein. Also ich bin, als ich Fan wurde, habe ich gedacht, oh, wenn irgendwann in dieser Sprecherkabine sitzen und da die Spiele gucken und dann, ich weiß noch, ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis mit meinem direkten Vorgänger, da war ich aber erst 15 oder so. Ich habe früher die Stadionzeitung verteilt in Bremen im Weserstadion und da durften wir dann immer umsonst auf so bestimmte Sitzplätze, die nicht verkauft werden konnten, weil sie etwas unbequem waren. Dadurch war ich dann immer auf Sitzplätzen, das war natürlich so mit 15 auch spannend. Und dann bin ich mal irgendwann an einem schweinekalten Tag an der Sprecherkabine vorbeigegangen und der Stadionsprecher saß da relativ leger in einem normalen Pulli und hatte so eine Tasse mit dampfendem Tee vor sich. Und dann dachte ich, das ist der Job, da möchtest du hin. Und dann ist besagter Kollege, ist hier in Bremen sehr bekannter Mann gewesen, der hieß auch Christian Günther, wie sein Namensvetter jetzt auf dem Rasen, und war hier ein Radiostar, also hat eine Radiosendung gehabt, die alle hören. Das war auch noch in der Zeit, als Radio noch irgendwie sehr viel größer war gefühlt als heute, und war eine totale Persönlichkeit mit einer fantastischen Stimme. Der hat auch so Werbung gesprochen für Der Weiße Riese und so, hatte eine ganz bekannte, tiefe Stimme. Und ich habe den dann später auch gut kennengelernt, weil er dann ein Kollege wurde von mir, als ich bei Radio Bremen anfing. Und der puppte sich als unfassbar netter Typ, Seele von Mensch, obwohl er sehr bekannt war in Bremen, wirklich zu allen nett, zur kleinsten Praktikantin nett und totales Vorbild für mich, so was den Umgang miteinander anging. Und er ist leider irgendwann verstorben. Also er ist krank geworden und irgendwann verstorben. Und ich hatte in der Zeit schon ein bisschen Kontakt mit Werder, weil ich irgendwann mal ein kleineres Werder-Buch geschrieben hatte. Und ich war halt im Radio hier auch bekannt als, das ist der Typ bei Radio Bremen 4, der immer der Werder-Fan ist. Und dann haben die mir gesagt, also wenn du dich bewerben würdest, würden wir dich wohl nehmen. Also ich selbst hätte mich von mir aus zu der Zeit nicht beworben, weil es war halt wirklich Frage der Pietät. Lieber Kollege, gestorben. Ja. Schreibst du dich sofort einen Brief und sagst, jetzt möchte ich das aber machen. Und dann habe ich aber mich beworben und bin dann auch direkt genommen worden und macht das jetzt seit gespenstischen 24 Jahren.
Wie lief die Bewerbung ab? Musstest du einen Brief schreiben oder Tonprobe abgeben? So mit der Nummer 1?
Dass ich im Radio sprechen kann, das wussten die. Ich habe einfach eine klassische Bewerbung. Das war die letzte Bewerbung meines Lebens, die ich geschrieben habe. Ein Bewerbungsfoto und einen kleinen Lebenslauf, und das musste so die Form haben, und dann habe ich relativ schnell das Go gekriegt.
Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?
Ja, sehr gut. Das war 2001. Das war, ihr werdet euch vielleicht auch dunkel erinnern, die Zeit, als Energie Cottbus der erste Verein war, der mit 11 ausländischen Spielern gespielt hat. Und das waren natürlich auch nicht alles irgendwelche Schweden oder Engländer, sondern es waren alles Ungarn mit schweren Namen gefühlt, alle 11. Und ich weiß, dass ich davor gewissen Respekt hatte. Ja, und dann bin ich halt wirklich, dann habe ich die klassischen Anfängerfehler gemacht, die du als Stadionsprecher machst, zu lange Sätze, zu komplizierte Sätze. Du lernst halt irgendwann kurze Sätze, einfach, es muss alles auf den Punkt sein, die Akustik des Stadions musst du im Kopf haben, und ja, das war, also die Premiere war sehr schwierig, und wir haben uns dann aber relativ schnell, ich hatte einen Kollegen, mit dem ich zusammen gemacht habe, relativ schnell da reingewühlt, und ich glaube, das ist dann auch relativ schnell okay gewesen.
Um jetzt nochmal direkt auf Werder zu sprechen zu kommen, wie bist du Fan geworden und dann sicherlich auch bis heute dieses besondere Gefühl für diesen Verein dann auch, ja, was zu leisten, was zu tun, sicher auch bis heute angehalten, oder?
Ja, das wird nie was Normales sein. Also es ist immer so, dass ich im Stadion immer noch der Fan bin. Also im Stadion bin ich auch immer noch gefühlt 15 und stehe da am Spielertunnel und freue mich, dass ich da den Rasen riechen kann und dass ich so dicht dabei sein kann. Ich bin in der Peripherie, wie man so sagt, aufgewachsen von Bremen, also knapp außerhalb, war schon Niedersachsen, aber so mit dem Rad gut erreichbar, noch so in einer halben Stunde. Und Kirchweihe heißt der Ort, wo ich da aufgewachsen bin. Und ich bin wie viele Menschen Fußballfan geworden und dann erstmal völlig desorientiert gewesen. Ich fand die Nationalelf gut, ich fand die besten Spieler gut, deswegen Nationalelf war damals halb Bayern München. Das waren damals wirklich die ganz, ganz großen Beckenbauer, Müller, Meier und so weiter. Und deswegen fand ich die erstmal toll. Und es gibt leider ein Foto von mir, wo ich eine Bayern München Fahne in der Hand habe, im Olympiastadion. Allerdings nicht bei einem Spiel, sondern einfach so. Aber das ist wirklich bei vielen Menschen so, dass sie sagen, ja, am Anfang, als ich noch nicht so viel Ahnung hatte, da war ich dann erstmal Bayern-Fan oder sonst was. Und dann ist es so gewesen, ich habe so in meinem Freundeskreis zwei, drei Leute gehabt, die waren Werder-Fans aus geografischen Gründen. Und die haben mich dann mal mitgenommen zum Training. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, und das finde ich auch ein wichtiges und spannendes Thema, dass mich dieser Überlebenskampf fasziniert hat. Also Werder war damals eine totale graue Maus, immer gegen den Abstieg gespielt, immer wenig Geld gehabt, das Stadion war baufällig und so eine Betonschüssel, die Kurven waren nicht überdacht, und der Verein hat wirklich immer gestrampelt, um irgendwie zu überleben. Und mich hat das viel mehr gepackt, als es mich gepackt hätte, wenn Werder damals immer Vizemeister oder Meister geworden wäre. Also ich glaube, es sozialisiert einen total, wenn du dich mit so einem Underdog verbindest und so den Schulterschluss wagst und dann dich über ganz kleine Dinge auch freust. Also der Klassenerhalt war immer super. damals.
Jetzt ist der Stadionsprecher ja jemand, der, ich sag mal, im besten Sinne einen Rahmen schafft im Stadion, der für Stimmung sorgt, der informiert, der aber, ja, bei allem Respekt irgendwie Randfigur eines Vereins ist. Jetzt bist du aber jemand, der total zu Werder dazugehört. Gab es nur einen Moment, wo du selber gemerkt hast, ah krass, Menschen verbinden Werder mit mir, ich bin Teil dieses Vereins, ich präge diesen Verein?
Naja, ob ich den Verein nur präge, weiß ich nicht, aber es ist so, dass ich das nach jedem Spiel merke, wenn ich nach Hause gehe. Ich gehe mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß nach Hause, dann direkt vom Stadion, ich wohne auch nicht weit vom Stadion weg und es ist jedes Mal so, wenn Werder gewonnen hat, habe ich ein Stück mitgewonnen und wenn Werder verloren hat, bin ich ein Stück mit Schuld. Also ich habe mich immer bemüht. Das Problem ist, ich habe auch irgendwann gemerkt, meine Position ist auch schwierig, weil ich bin einerseits Journalist, andererseits bin ich Fan, dann bin ich auch irgendwie Mitarbeiter des Vereins und das ist eine Kombination, die ist für mich total toll, aber die ist nach außen eben immer schwer zu vermitteln, weil wenn ich bei Facebook irgendeinen längeren Text schreibe, dann weiß niemand, spricht da gerade der Fan oder der Werder-Mitarbeiter oder ein neutraler Journalist. Ich habe irgendwann Schwierigkeiten bekommen, meine private Meinung zu nennen, weil die Leute es immer verbunden haben, als welchen Vereinssprecher, der ich nicht bin. Und das ist so, ich habe mich immer mal geäußert, wenn wirklich die Situation düster war, habe ich manchmal lange Dinge gepostet, wo ich mich über Trainer geäußert habe und der Meinung war, nicht zu populistisch zu sein, nicht zu empört, sondern alles ein bisschen differenzierter zu betrachten, was da gerade passiert, bin ich immer mit Wutgeheul gekontert worden. Mit, ja, du musst das ja auch sagen, du bist ja auch da Teil von dem Ganzen. Also es ist so, ich habe wirklich ganz platt gesagt, ich hätte es als Spieler nie in die Bundesliga geschafft und ich bin jetzt irgendwie in der Bundesliga durch diesen Verein angekommen und bin total froh, da so dicht dran zu sein.
Werbung. Ja Leute, wir haben es ja oft schon auch hier zugegeben. Natürlich naschen wir gerne auch mal ein paar Süßigkeiten nebenbei, da sind wir ja ehrlich. Und trotzdem habe ich in den letzten Wochen etwas für mich entdeckt, wo ich sage, ja, jetzt geht's Richtung Halbmarathon. Ich will fit sein, will mich gut fühlen. Mal zu gucken, wo kann ich denn auch ein paar gesunde Snacks finden. Und da muss ich sagen, bin ich ganz schnell auf die Seeberger Produkte gekommen. Also nicht nur auf eins, sondern auf mehrere. Und da habe ich auch festgestellt, jeder hat einen Bezug dazu. Ich habe mal hier bei uns in der Regie nachgefragt, Fabi, der unseren Ton macht, der liebt den Trailmix, dann Tobi, Produzent, der mag die schockgetrockneten Kokoschips und hat mir davon vorgeschwärmt, bis ich sie dann auch probiert habe und sage, ja, da kann ich nur zustimmen. Und wenn ich dann nach Hause gucke, die Kinder, da geht nichts über die getrockneten Mango von Seeberger. Also breite Palette und auch ich finde da, bin da eher so ein Walnuss-Typ, die Walnüsse sehr gerne, Cashewnüsse auch sehr, sehr gut und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und was einem noch ein gutes Gefühl gibt, und das wusste ich vorher gar nicht, Seeberger ist seit 180 Jahren ein Familienunternehmen aus Ulm. Das sind die Experten für Nüsse und Trockenfrüchte. Also wer sich 180 Jahre mit höchster Qualität hält, da muss schon einiges dahinter sein. Und dann ist auch egal, ob du einen Energieschub für zwischendurch brauchst oder einfach Lust auf einen richtig guten Snack hast. Die breite Palette von Seeberger bietet für jeden etwas. Und ja, es gibt einfach eine riesige Produktvielfalt von Brainfood bis Soulfood. Es ist für jede Situation was dabei und es ist dazu noch super lecker und Premium-Qualität. Was willst du mehr? Aber lecker sein ist das eine, denn es gibt auch ein gutes Gefühl. Warum? Natürlich, weil sie fair mit ihren Bauern zusammenarbeiten und nachhaltige Landwirtschaft unterstützen. Ja, und wenn ich sage, man kommt fast gar nicht an Seeberger vorbei und jeder hat eine Geschichte dazu, was aktuell sehr auffällt, ist der Power-Nuss-Mix bei Thomas Müller überall zu sehen. Das Gesicht von Thomas Müller auf den Seeberger Produkten, da kommt man gar nicht drum rum. Aber auch da, Thomas Müller steht für Qualität, also ist das wohl auch ein Perfect Match. Und wenn es dann doch mal ein bisschen exklusiver sein soll, die Limited Edition vereint Walnusskerne, Cashewkerne, blanchierte und naturbelassene Mandeln. Das hört sich schon nach Power an. Also es gibt auch volle Power, egal ob auf dem Platz oder auch im Alltag. Die Packung findet ihr ab sofort im Handel und natürlich im Seeberger Online-Shop. Und wer sich schon mal einen Vorrat sichern will, im Seeberger Online-Shop gibt's alles, was das Herz begehrt. Große Auswahl an Nüssen, Trockenfrüchten, Nussmusen, Nussfruchtmischung, einige sogar mit Schokolade, ja. Und natürlich den Power-Nuss-Mix, wie gesagt, bei Thomas Müller. Denn mit dem Code LUPEN20, Lupen groß geschrieben, könnt ihr euch dazu 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop sichern. Gültig in Deutschland und Österreich. Mehr dazu natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, zurück zum Samstag, zurück zum Spieltag. Ich saß ja auf der Pressetribüne. du, Tobi, saßt in der Regie, oder?
Genau, ich war in der Regie. Das ist ein kleiner Raum innerhalb des Stadions. Und während Arndt quasi gerade auf dem Platz war und mit den Fans gesprochen hat, sein Programm durchgezogen hat, wird in der Regie alles zusammengeführt. Da wird die Videoleinwand bespielt, da wird der Ton auf und zu gemacht, wie es so schön heißt. Und ja, ich war dabei und habe euch mitgenommen.
Liebe Werder-Fans, jetzt könnte es erstmal richtig laut werden, denn aus dem Tunnel kommt unser Torhüter-Trio, unsere Nummer 1, Michael, unsere Nummer 30, Mio, und unser Torwarttrainer Christian, und jetzt alles geben für Werder!
Ja. Für Mika und Werbung, ne?
Ja, warte, hörst du die Werbung?
Achtung für Liga in 5, 4, 3, 2, 1. Liga,
bitte.
Warte mal, Freunde. Das Witzige ist, mir vorhin aufgefallen, als Felix reinkam, dass ich einfach mal Lumpen tatsächlich jetzt mittlerweile mit meinem Urlaub verbinde.
Okay.
Ich habe das die letzten beiden Jahre immer gehört, als ich mit dem Wohnmobil durch Frankreich gefahren bin. Als er eben vor mir war, saß ich im Wohnmobil und hab das gehört.
Stark.
Schoko?
Höre?
Ich hoffe, du spielst heute nicht wieder Highway to Hell des Teufels.
Ja. Irgendwie Leute so einen Brief, Leserbrief gekriegt von irgendeinem so Typen, der sich darüber beklagt hat, dass ich immer Highway to Hell spielen würde. Habe ich aber seit 10 Jahren nicht mehr gespielt.
Stimmt, alles haben wir.
Mit den Leuten hat nicht
gestimmt. Lukas Ulrich, Joe Skelly, Nico Elvidi.
Baust du wirklich noch vor jedem Spiel Playlist um oder ist das auch das Routine?
Also ich habe hier halt immer so vorgefertigte, die ergänze ich immer so ein bisschen Spontanität ist ja noch dabei, wenn mir irgendwie ein Song einfällt.
Direkt mal Schluss?
Aber so das Gerüst ist halt immer hier so drin. Also der nächste Song zum Beispiel, den habe ich irgendwann mal vor Jahren eingeführt, direkt vor dem Mannschaftseinlauf. Und die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, dass der super funktioniert.
Ja, gut, ich meine, so Aces funktioniert immer, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Band, die weiß, wie man Stadien beschallt.
Ja.
Jetzt haben wir dich vor 2 Tagen in Bremen begleitet, waren aber nicht dabei, als dein Tag begonnen hat. Vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, wie beginnt für dich ein Spieltag? Brüllst du schon mal einmal deinen Spiegel morgens an oder wie geht's los?
Also ich versuche eigentlich so lange wie möglich, weil ich dadurch, dass ich wirklich viel unterwegs bin gerade und am Wochenende auch sonntags meine Fernsehsendung habe und viel arbeiten muss, ich versuche, dass so die Stunden vorm Spiel immer noch der Familie gehören. Wir waren diesmal im Schwimmbad am Samstag. Ich habe noch eine relativ kleine Tochter, die erst 4 ist, und Samstagmorgen versuche ich immer noch so viel wie möglich an Familie mitzunehmen, und dann mit Frau und Kind im Schwimmbad, und dann irgendwann aber merke ich, das Spiel rückt näher, und jetzt stelle ich mich schon ein bisschen gedanklich darauf ein. Ich gucke manchmal, ob es in der gegnerischen Mannschaft irgendwelche Spieler gibt, wo ich über die Aussprache nicht ganz klar bin, und versuche dann auch Leute zu kontaktieren und zu sagen, also vom gegnerischen Verein, und zu sagen, kannst du mir sagen, wie der genau ausgesprochen wird, wie bei Schwanchara am Wochenende? habe ich Tommy Schmidt angerufen und gesagt, sag mal, wie spricht man den aus?
Ja, ob das der Richtige ist.
Ja, ja, in dem Fall ging's. Nein, und dann irgendwann so gegen 13 Uhr setze ich mich aufs Fahrrad und radel hier 5 Minuten bis 10 ins Stadion, muss unten in den Mitarbeitereingang, wird durchsucht, wie jeder Fan auch. Gehe hoch in die Sprecherkabine, und da ist so ein Sitzungsraum hinter der Sprecherkabine, findet eine Sitzung statt und eine Besprechung. Meistens sind das Standardpunkte, die bei jedem Spiel gleich sind, aber manchmal gibt es eben auch Aktionen wie ein Inklusionsspieltag oder solche Sachen, wo dann wirklich auch irgendwie ein Motto umgesetzt wird im Programm. Oder Interviews gibt es auch eben immer, wie mit dir, Felix, am Samstag. Da wird dann auch kurz besprochen, wie genau machen wir es, von wo filmen wir und wer fragt was. Dann sind wir mit der Sitzung gegen 14 Uhr fertig, dann essen wir meistens in der Sprecherkabine und gucken noch ein bisschen zweite Liga, die dann ja schon läuft. Und um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn, gehe ich dann runter in den Innenraum, habe dann ein Stehpult und stehe relativ dicht am Spielertunnel und habe einen ganz guten Blick auf sowohl die Kurve hinter mir, als auch die Tribüne vor mir, als auch die Videowände, als auch das Spielfeld. Also ich bin irgendwie so wie so eine Spinne mittendrin im Netz und muss mich nur in verschiedene Richtungen drehen und bin dann überall ganz dicht dran.
Ja.
Und ja, dann geht das Programm los, am Anfang noch mit so Standarddingen, und je näher es zum Spiel rückt, umso mehr ist natürlich auch schon Stimmung, umso mehr Fans sind im Stadion. Irgendwann werden dann die Schals hochgehalten und die Hymne wird gespielt und irgendwann kommt dann die Gästeaufstellung. Vorher kommt noch die Mannschaft zum Aufwärmen raus, das ist auch immer ein schöner Moment, weil dann immer so ein sehr warmer Empfang in der Regel kommt und du siehst die Spieler an dem Tag zum ersten Mal. Ja, und dann irgendwann kommt die Werder-Aufstellung, da geht dann die Stimmung richtig meistens steil. Und dann nach der Aufstellung gehe ich wieder in meine Sprecherkabine. Auch ein schöner Moment, weil dann gehst du halt so direkt in diesem ganzen Gewusel. Trainer setzen sich auf die Bank, Spieler stellen sich an der Mitte auf. Seitenwahl findet statt. Da gehst du so quasi mittendurch und gehst die Treppe hoch zur Sprecherkabine. Und dann bin ich selbst immer schon so richtig im Spielmodus. Also ich bin auch nach jedem Spiel fertig, egal ob gewonnen oder verloren wurde, weil man einfach immer irgendwie, du hast immer einen Kopfhörer drin, hörst ständig irgendwelchen Leuten zu, die dir Anweisungen geben. Dann bist du selbst sowieso vor jedem Spiel ja aufgeregt, weil du Fan bist. Also das ist schon einfach immer was Besonderes.
Jetzt wissen wir ja im Fußball, dass es nichts ohne ein Team geht. Du hast an so einem Spieltag ja auch ein paar Leute im Hintergrund, die dich da ordentlich unterstützen, oder?
Es gibt im Verein eine Reihe von ganz, ganz tollen, lieben Mitarbeitern, die wirklich, und Mitarbeiterinnen, die das Ganze mit vorbereiten, und ich bin dann derjenige, der es vorträgt sozusagen. Und das ist eine tolle, tolle gewachsene Gemeinschaft über viele Jahre. Es sind Menschen, die so für mich der Familien- und Freundeersatz sind, weil ich kann mein Spiel, kann die Spiele ja nie mit Kumpels gucken.
Ja, also um 13:30 haben wir Regiebesprechung.
Ja, Arndt hat ja von dem Team gesprochen. Begrüßt an diesem Tag hat uns ja Sonja, die ihr dort kennengelernt habt. Ich kannte sie schon, weil sie auch schon seit Ewigkeiten bei Werder ist, hat verschiedene Bereiche durchlaufen, war am Anfang in den Medien unterwegs, hatte auch direkt mit der Mannschaft zu tun, da kannte ich sie auch. Ist jetzt fürs Eventmanagement zuständig und hat das alles für uns da schön organisiert, muss man sagen. Wir hatten überall Zugang, dafür auch nochmal einen großen Dank. Und hat uns da so ein bisschen dann auch in die Anfänge des Tages mitgenommen.
Werbung, die läuft auf der Videowall, die moderiert Arnie an sich nicht. Mhm. Er moderiert natürlich aber das Wetter, ne? Dass er sagt, heute haben wir so und so viel Grad, präsentiert von Radio Bremen.
Aber auch das ist ja eine Timing-Sache, ne? Also wenn jetzt noch irgendwie 14:30 ist, da brauchst du noch nicht anfangen, so anzuheizen, ne? Das ist eine Frage, Einlaufmannschaft oder zum Warm-up, toll, da kommen ja diese Momente, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist ja so künstlich eine Stunde vorher schon jetzt anzuheizen, ist ja auch Quatsch, das steigt ja noch gar nicht.
Nee, genau, also das ist auf jeden Fall auch so. Wir öffnen ja 1,5 Stunden vorher. Also die Ostkurve füllt sich schnell, weil da wollen alle den besten Platz. Ja. Und dann kommt wirklich ein Großteil so in der letzten halben und sogar auch Viertelstunde noch. Mhm. Also da gibt es dann auch so Auswertungen, wann die alle so betreten. Und hängt aber auch von der Spielzeit ab, ne? Also die Abendspiele in der Woche, da kommen die alle.
Ja, ich glaube, alle Werder-Fans kennen sie auch. Denn oder zumindest ihre Stimme, denn sie ist diejenige, die immer sagt und drum bittet, wenn irgendwo zum Beispiel Pyrotechnik abgefeuert wurde, dann sagt sie immer, lasst das bitte bleiben, ihr gefährdet euch und andere.
Ja.
Genau, das ist ihre Stimme, das ist Sonne.
Aufstellt zum Einlaufen. Sobald Werder steht, also das ist ja immer, ne, kommen ja nicht immer alle auf einmal, aber sobald Werder steht, fangen wir mit der Mannschaftsaufstellung an, damit die das mitbekommen. Mhm. Und wir haben da auch das Feedback, dass das schon cool ist.
Ja,
weil dann ruft hier die Osko, ruft den Namen, das finden die natürlich schon gut.
Ja, ich habe es einmal als Kapitän von Union auch, da war das Timing mal doof mit der Hymne.
Mhm.
Die Hymne war schon halb zu Ende, da sind wir noch gar nicht auf den Platz gelaufen.
Ja.
Ist halt auch so geil gewesen, mich hat das immer komplett motiviert.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, fang doch bitte die Hymne erst an, wenn wir rausgehen. So, und dass sie dann quasi bis zum Anpfiff auch durchläuft. Und dann haben sie es immer gemacht, das war mega geil. Weil es kommt ja der Moment in der Hymne, wo die nur noch die Fans singen, wo sie die Musik im Hintergrund ausmachen. Und das ist eigentlich der geilste Moment und der war fast immer schon vorbei.
Mhm.
Was wir mit den Fans jetzt, also wir sind ja auch immer mal mit der Szene im Austausch fürs Stadionprogramm auch, weil die ihre Wünsche haben und wir haben unsere. Aber wir haben zum Beispiel jetzt für diese Saison, werdet ihr nachher auch sehen, wenn die Mannschaft zum Warm-up rauskommt, whatever you want, immer noch, kennst du wahrscheinlich von damals, dass wir dann irgendwie nach einer Minute ungefähr die Musik ausmachen und ungefähr 1-2 Minuten auch nichts machen. Und dann fangen die halt an zu singen. Ne? Und das ist schon cool.
Diese Kleinigkeiten machen schon viel aus, am Ende.
Ja, und ich habe auch, das ist vielleicht auch eine naive Idee, aber im Grunde ähnlich, was du gesagt hast, irgendwie die Vorstellung, dass man irgendwann nochmal so eine Einlaufmusik findet, die wir instrumental anspielen und wo die Kurve,
ja, Kurve übernimmt.
Die Kurve übernimmt und dann das ganze Stadion übernimmt, ne? Und das kannst du.
So ein,
ja,
so ein You Never Walk Alone denken.
Ja, also, genau. Aber wir haben jetzt nicht so wie, ja, wie Eisern Union oder so, ne? Das ist doch nochmal was anderes.
Könnt ihr mal probieren mit You Never Walk Alone, das macht sonst kaum jemand. Das
ja, wir können aber gerne auch da mal hochgehen, ja, wenn ihr,
ja, möchtet. Ja, und dann hat Sonja uns mitgenommen zur Regiesitzung, zur Redaktionssitzung.
Quasi in die Mannschaftskabine des Stadionsprecherteams.
Sah ein bisschen so aus, ne?
Die heilige Kabine, die da nicht so heilig war, weil wir halt mithören durften.
Genau, aber ich habe mich trotzdem so gefühlt, als wäre ich bei einer Mannschaftsbesprechung, ja, dabei. Es gab eine große Leinwand, wo immer gezeigt wurde, zu welcher Zeit welche Tafel auf der Videoleinwand gezeigt wird. Und dann wurde Minute für Minute durchgegangen, was gleich passieren wird. Und ich war ganz schön überrascht davon, wie detailliert das alles ausfällt.
Die Seele brennt. Ja. Hast du geguckt, wie lang?
46 Sekunden.
Also ja, es hat mich so ein bisschen an so eine Sendebesprechung. Mein RTL meine Sendung haben, auch da gibt es immer ja so einen minutiösen, nicht gerne, fast auch die Sekunde, Ablaufplan, der dann aber halt nie eingehalten wird. Trotzdem war es echt interessant, dabei zu sein, um auch zu gucken, wird das denn so eingehalten? Und ich fand, das wurde mehr eingehalten als bei einer Fernsehsendung.
Das stimmt, es gab wirklich wenig Freestyle dann am Ende, aber weil eben auch alles so gut geplant war.
Ja. Wir spielen Thunderstruck, machen die Mika-Durchsage, gehen in die Werbung und dann ist das...
Also allein die Rückfragen, die da gestellt wurden, Arndt, der dann immer wieder fragte, okay, und wenn ich dann zu dem Teil des Stadions gehe, um dieses kleine Spielchen noch eine halbe Stunde vor Anpfiff mit den Fans durchzuführen, wo steht da dann die Kamera, wo muss ich reingucken? Und dann der Stadion-DJ Schoko, der dann schon direkt gefragt hat, okay, passt das dann mit dem Ton, keine Rückkopplung das müssen wir noch checken. Also was da alles bedacht wurde.
Ja, das sind die Details, die das Ganze halt ausmachen und auch das Team, was überhaupt dahinter steckt. Ich meine, es waren wie viele Leute da drin? 8, 9, 10 Leute?
Ja, mindestens.
So, und man denkt, okay, da ist jetzt ein Stadionsprecher, da hat er vielleicht noch einen, der ihm einen Hinweis gibt und das war's, aber da sind halt schon viele Leute beteiligt. Ne?
Ja, also es wäre klasse, wenn du dich zu Block 6 bewegst, da spielen wir das Spiel.
Block 6 ist zur Westen?
Zur Osten.
Zur Osten.
Das ist der zweite Block nach der Osten.
Achso, okay.
Also das ist echt kurzer Weg.
Auch Arndt hat ja nicht nur den Job als Stadionsprecher, habe ich festgestellt, sondern er ist quasi auch Dirigent für die anderen, weil er ja der Einzige ist, der auf dem Platz ist und der dann ständig den Leuten erzählt, 5 Minuten vor Anpfiff, Spieler kommen jetzt aus dem Tunnel, damit der Stadion-DJ wieder weiß, okay, der Song, den muss ich jetzt langsam leiser stellen und den anderen wieder anstellen, weil gleich kommen sie, damit das genau passt. Ja, ja. Das hört man natürlich nicht, aber Arndt gibt diese Anweisung im Off sozusagen weiter.
Falls?
Nein, das machen wir nicht an 2 Minuten.
Ja, falls machen wir Stimmungsbilder Musik, bis du da bist. Gut. So, machen wir das Quiz für dich?
Gerne. Also zu gewinnen gibt es Schokolade und eine Tasse.
Der Hase ist vorhin kurz verschwunden.
Ja, und dann haben wir Arndt und das Team begleitet auf ihrem Weg zum Anpfiff, könnte man sagen, wie sie den Plan mehr und mehr durchgegangen sind. Werbeeinblendungen, kleine Spielchen mit Fans. Und dann gipfelte alles in der Hymne und darin, dass es langsam losging, Spannung stieg, alle Fans waren da, Schals hoch, los geht's.
Lebenslang grün-weiß.
Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut.
Trotzdem, was Sonja uns am Anfang auch erzählt hatte, am Anfang ist dann die Ostkurve schon immer relativ voll, der Rest der Stadion ist noch relativ leer. Klar, eine Ostkurve, Stehplätze, alle wollen sich die besten Plätze sichern, aber das ist das, der Bereich, der als erstes gefüllt ist. Und wenn du so eine Zeit so um 15 Uhr hast, glaube ich, da kommen so langsam alle so den Osterdeich runter, die Rampe runter, schon ein besonderer Weg, ein besonderer Blick auf Stadion, kann ich eben nur empfehlen. Und alle merken, okay, es ist jetzt so die letzte halbe Stunde, dann letzten 20 Minuten vor dem Spiel, wo alle dieses Gefühl haben, jetzt geht's gleich los, die Anspannung steigt. Und das, wie du sagst, gipfelt dann in der Hymne und da sind dann alle irgendwie eingeschworen. Zuschauer, Trainer, Mannschaft, die im Tunnel steht. Da ist dieser Höhepunkt, diese Anspannung, wo du sagst, jetzt will ich nur noch raus und Fußball spielen.
Yeah.
ist aufgefallen, als jemand, der sozusagen von außen kommt, was für ein gefühliger Ort das Weserstadion ist. Mit all dem, was du gerade gesagt hast, mit dem davor, das ist wahnsinnig viel Fußballkultur, auch wenn das am Ende nur Bratwurst und Bier ist, aber man spürt das richtig, wie die Leute damit dabei sind. Und das Stadion selbst natürlich auch irgendwie so ein bisschen umgebaut. Man hat noch alte Elemente, man hat ganz neue Elemente und all das wird zusammengeführt von Arndt, hat man ja irgendwie den Eindruck. Ja, und wenige Minuten vor dem Anpfiff kamen wir dann zu dem Punkt, den du ja ganz zu Anfang angesprochen hast, nämlich die Verlesung der Mannschaftsaufstellung. Ich glaube, das ist ja immer so ein Highlight für jeden Stadionsprecher da, wo alles auf ihn blickt und er gleichzeitig mit den Fans diesen Moment schafft, den nur Stadionsprecher und Fans zusammen kreieren können und wo die Spieler für einen ganz kurzen Augenblick vielleicht sogar in den Hintergrund rücken. Arndt stand dann direkt neben dem Spielertunnel, hatte in den Regieraum gegeben, die Spieler kommen jetzt, dann wurde die Musik perfekt eingespielt, sodass das passte und dann ging's los mit der Nummer 1, mit der Nummer 2 und so weiter und wie das klingt, das hören wir uns jetzt mal an.
Da haben wir natürlich mit der Nummer 1 am Tor Michael, mit der Nummer 3 Anthony, mit der 5 Amos, die 6 hat Jens, mit der 9 André, mit der 13 heute Kapitän Milos, mit der 14 Senne, die 15 der Schotte mit dem Bart Oliver.
Was mir auch aufgefallen ist, oder ich habe es auch vorher, habe ich mich wirklich sehr darauf gefreut, weil als Spieler nimmst du ja die ganzen Sachen, die nebenher passieren, ja gar nicht so wahr. Du bist ja wirklich die ganze Zeit im Tunnel und alles, also den Job, den du machst, die auch die Leute da im Hintergrund machen, das hat man als Spieler nie wahrgenommen. Deswegen fand ich das schon mega interessant und es sieht ja auch mal so einfach aus und das, ja, funktioniert ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist schon sehr viel Timing auch. Ne? Also ihr könnt viel vorbereiten, kannst einen Ablaufplan haben und so weiter. Aber trotzdem auch eine gewisse Timing-Sache. Wann geht die Musik los? Wann geht die Musik auch wieder weg, damit die Fans übernehmen? Wann moderierst du jetzt das Wetter an? Wetter wird präsentiert von, also wird ja auch mal viel verkauft. Aber Timing ist da schon mal sehr wichtig, oder? Aber das ist auch Gefühl auch für die Leute hast, oder?
Und bei vielen Sachen habe ich natürlich, wie ihr Spieler, auch Automatismen, die man abrufen kann. Aber bei manchen Sachen ist halt wirklich der klassische Moment, ist kurz vor Spielbeginn, die Mannschaften sammeln sich im Tunnel und du hast eine bestimmte Einlaufmusik, du hast ein bestimmtes Ritual, wenn die einlaufen. Die Regie sieht den Tunnel ja nicht. Du siehst den Tunnel, du stehst davor. Das heißt, du musst dich absprechen und denen genau sagen, so, jetzt stehen da 6 Spieler im Tunnel, kann noch ein bisschen dauern, der Gegner ist noch nicht da, die Schiedsrichter sind auch noch nicht da. Jetzt kommen die Schiedsrichter, aber der Gegner ist noch nicht da. Jetzt kommt der Gegner, aber es fehlen bei Werder noch 4 Spieler. Und wenn du dann merkst, okay, jetzt ist es kurz davor, dann musst du halt das Go geben, dann kommt die Musik und dann fängst du an zu moderieren weiter. Du musst auch spontan reagieren können. Früher war es auch so, dass du als Stadionsprecher auch permanent reagieren musstest, wenn es irgendwo in der Kurve gebrannt hat, was immer ein sehr undankbarer Moment ist, weil du ganz genau weißt, deine Durchsagen interessieren da niemanden. Wenn da gezündelt wird. Du musst sie aber trotzdem machen. Auch da im Übrigen, kleiner Schlenker jetzt, denke ich immer an alle Stadionbesucherinnen und Besucher und ich finde auch, dass Fankultur wichtig ist. Ich finde auch, dass Pyros oft gut aussehen, aber ich finde eben ganz oft ist relativ rücksichtslos, wenn die im Gästeblock, meinetwegen, der war ja früher dummerweise im Oberrang bei Werder, da wusstest du nie, werfen die Dinger hinterher runter und die sind noch heiß oder so. Und darunter sitzen Familien mit 8-jährigen Kindern. Musstest du immer alles im Kopf haben, konntest wenig dagegen tun, aber hast halt so diese Gesamtverantwortung schon immer irgendwie gespürt.
Ja,
aber Felix, wichtig wäre mir mal, erzähl du doch mal, wie viel man überhaupt wahrnimmt als Spieler auf dem Platz. Also eine gute Stimmung nimmst du schon wahr in der Kurve.
Ja, definitiv. Also da unterscheide ich ja auch zwischen Warm-up dann und Spiel. Beim Warm-up bist du ja noch ein bisschen offener dafür. Klar hast du auch schon deine Konzentration und Anspannung. Aber im Warm-up nimmst du auch schon so ein Gefühl wahr und es ist schon auch wichtig für einen Spieler. Und ich glaube, die Sonja hat es uns ja auch erzählt an dem Tag, dass das Timing, wann du auch die Spieler ansagst. Für einen Spieler ist es ein geiles Gefühl, wenn sein Name im Stadion gerufen wird. Und wenn du da schon im Tunnel stehst,
dann nimmst du sowas wahr und das pusht dich dann schon auch nochmal. Und deswegen, da gibt es schon so Kleinigkeiten.
Das machen wir auch absichtlich genau jetzt dann, wenn die Spieler es schon hören. Das ist interessant, dass du das sagst. Früher haben wir es gemacht, da war die genau nach dem Aufwärmen und bevor die Mannschaft wieder rauskam, wenn die Spieler in der Kabine waren. Und wir haben irgendwann vom Teammanager so den Wunsch bekommen, ich glaube, die Spieler finden das gut, wenn sie es mitbekommen. Ja. Und ich habe wirklich mal den interessanten Moment gehabt, da habe ich auch was draus gelernt. Da hat Christian Groß noch bei Werder gespielt. Ja. Super Typ, ganz, ganz toller Typ. Tolle Karriere auch gehabt bei Werder. Sehr ungewöhnliche Karriere. Und der hatte immer die höchste Rücknummer und kam als Letzter. Mhm. Und ich habe dann, die Spieler standen schon alle im Tunnel, die ganze Aufstellung gemacht und habe bei Christian Groß aus Versehen den Nachnamen mitgerufen. Also woraufhin dann die Fans den Nachnamen nicht so richtig mitrufen konnten, weil ich ihn ja gerufen habe. Da habe ich gedacht, scheiße. Und ich hätte an dem Tag nach dem Spiel einen Talk mit ihm gehabt und der ist dann ausgefallen. Und hatte dann beim Spiel danach den Talk mit ihm und habe so scherzhaft gesagt, haha, da bist du bestimmt nicht gekommen, weil ich deinen Namen aus Versehen verhunzt habe. Ja. Und da sagt er, ja, ich bin sehr emotional, das hat mich total genervt, dass ich da im Tunnel stand und der einzige Spieler war, dessen Nachname nicht gerufen wurde. Da gehst du dann irgendwie ganz komisch aufs Spielfeld. Ja. Und das hat mir dann voll leid getan. Also.
Ja. Ja, aber das stimmt schon. Am Ende haben ja alle so ein bisschen ihr Ego, ne? Und das ist dann einfach so, wenn dann da irgendwie 40.000 deinen Namen rufen, ist das schon nochmal ein cooles Gefühl, bevor du rausgehst. Das ist schon, das nimmst du als Spieler dann schon wahr. Jeder, glaube ich, für sich noch ein bisschen anders, aber das, für mich war das immer schon cool.
Mach ich's auf. Und jetzt soll es geben für unsere Stadt, unseren Verein und unsere Mannschaft. Für Werder!
Ja, und dann wurde das Spiel angepfiffen, es ging los und das war sehr lustig und kurios zu beobachten, wie alle in diesem kleinen Regieraum saßen und im Grunde einen Job haben, den sie natürlich auch ausgeführt haben, sehr, sehr professionell. Gerade DJ Schoko, der immer mit der Hand am Laptop war, falls ein Tor fallen sollte, dass er ganz schnell das Horn einspielen kann. Das schien mir sehr wichtig zu sein, dass das auf die Sekunde kam.
Das muss auch.
Ja. Nein.
Gleichzeitig hast du halt gemerkt, wie sie alle in einer Reihe saßen, nebeneinander, Mikro wirklich nur einen halben Meter von der Hand weg und trotzdem waren alle in dem Moment Fans und sobald es zu einer kritischen Situation kam, dann wurde aufgesprungen, da wurde geflucht und alle haben gehofft, dass das Mikro bloß nicht an war, sonst hätte man so manches gehört.
Ja, man kann natürlich alles immer planen, was du nicht planen kannst, ist das Ergebnis und den Spielverlauf und das Spiel am Samstag ging ja unschön los, indem Gladbach ja relativ früh einen Elfmeter bekommen hat und den auch zum 0:1 verwandelt hat. Und dann ist natürlich klar, dass auch in der Regiekabine, wo nicht nur Mitarbeiter, sondern gleichzeitig auch Fans sitzen, die Stimmung mal kurz nicht so gut ist.
Ja, da wurde es völlig wild, weil gleichzeitig alle ihren Job machen mussten und trotzdem Fans waren.
Die siebte Minute.
Also es war ein wilder Mix und sehr, sehr interessant, das zu beobachten.
Das geht ja richtig scheiße los.
Ja, und es sollte nicht viel besser weitergehen, denn kurze Zeit später stand es dann schon 0:2 für Mönchengladbach.
Das ist 20. Glücklich, oder?
Ja, das muss es mehr sein.
Das ist schon mal hier abgeschossen.
28.
Und in welcher Stimmung war der Arndt dann da?
Die Stimmung wurde neutraler, sag ich mal. Ich habe ihn mal gefragt.
Ändert sich für deine Arbeit was, wenn Werder zurückliegt, also deine Tonalität jetzt zum Beispiel in der Halbzeit?
Ja, ganz sicher. Also du kannst natürlich die Leute nicht so mitnehmen, wenn sie nicht von sich aus gut drauf sind. Dann sprichst du schon etwas anders Chance, gerade durch Oliver Burke. Also normalerweise, wenn Werder führt und du hast ein begeisterndes Spiel gesehen, dann trägt das alles von selbst und so redest du halt in eine wirklich gedrückte Stimmung hinein. Das ist schon ein Unterschied.
Ich habe mir vorhin schon die Frage gestellt, als du unten standest, als was du dich selber eigentlich verstehst oder was so die Hauptaufgabe eines Stadionsprechers ist. Ist das Dirigent? Ist das gute Launemacher? Dienstleister? Als was siehst du dich da?
Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Da habe ich mir auch so noch nie Gedanken drüber gemacht. Das Schwierige ist halt wirklich, dass du ganz viele verschiedene Menschen unter einen Hut bringen musst, die im Publikum sitzen. Und du musst sowohl der Stadionsprecher sein für die Fans in der Kurve, als auch für die Leute in den Logen, als auch für die Normalos, die auf der Sitzgeraden sitzen. Deswegen, das heißt, du musst so einen gemeinsamen Nenner finden. Du musst die Leute so ein bisschen an der Hand nehmen. Je weniger du machst, umso mehr lässt du Leute außen vor, die vielleicht das brauchen, dass du ein paar Worte erklärst und ein paar Worte machst. Warte mal eben kurz. Ja, und das ist halt sehr unterschiedlich. Die Ultras brauchen eigentlich für sich gar keinen Stadionsprecher und andere Fans sagen, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, das war aber lahm heute, musst ein bisschen mehr machen. Also man kann da nicht allen alles recht machen, aber ich glaube, ich bin schon ein Dienstleister, wenn du das so sagst.
Ja, das Spiel ging dann so bis kurz vor der Halbzeit so ein bisschen weiter in Richtung Mönchengladbach, doch dann gab es kurz vor der 40. Minute Freistoß für Werder, wo ich mir kurz gedacht habe, komm, wechsel mich nochmal schnell ein, das ist genau meine Position. Aber musste ich nicht, denn Werder hat mit dem Freistoß das 1:2 gemacht, den Anschlusstreffer. Und da ist natürlich klar, geht die Stimmung deutlich hoch. Und ich glaube, endlich konnte DJ Schoko das Horn abspielen.
Ja! 39.
Ja, und wie so ein Spiel dann innerhalb von Minuten eine Wendung nehmen kann, nicht nur das Spiel, sondern auch die Stimmung drumherum, ist dann schon krass. Das erlebt man ja im Weserstadion, hat man das in der Historia schon oft genug erlebt. Aber so kurz vor der Halbzeit dann nochmal direkt nachzulegen, das 2:2 zu machen, ist so typisch Werder, also diesen Schwung, wenn sie erstmal diesen Schwung ausgelöst haben, das dauert manchmal im Heimspiel. Das kommt natürlich von der Mannschaft, von der Leistung muss das kommen.
Ja!
Aber dann diese Minuten, diese besonderen Minuten, wo diese Stimmung einfach so brutal ist in diesem Stadion, haben sie dann auch genutzt, um das 2:2 zu machen.
Ja, und dann hast du einfach gemerkt, wie sich auch wieder die Tonalität von Arndt ändert, wie sich sein Job auch irgendwie ändert, ne? Von okay, wir moderieren das jetzt hier so ein bisschen trocken ab, hin zu, ey, heute geht noch was, heute ist noch was möglich. Gleichzeitig, Halbzeit bedeutet auch, er hat einen Plan, er muss gewisse Dinge machen oder möchte die machen, unter anderem dich ans Mikrofon zu bringen.
Und da spreche ich dann von auch, muss, ne?
Das sagst du jetzt. Ja, und dann hat er dich reingeholt in den Regieraum, wurde von draußen gefilmt, da wurde schnell das Fenster aufgemacht, damit der Kameramann was sah und ihr wart plötzlich zu sehen auf der Videoleinwand und du warst Teil des Programms.
Mhm.
So, eine flotte erste Halbzeit mit einem deprimierenden Beginn und dann einem tollen Ende und am Ende wäre es fast sogar noch eine Führung geworden für unseren Verein, 2:2 in einem sehr, sehr krassigen, sagt man, glaube ich, Bundesliga-Spiel. Und jetzt, wir sitzen hier ungewöhnlicherweise in der Sprecherkabine, unter anderem auch, weil wir einen gern gesehenen Gast hier bei uns haben. Felix Groß ist bei mir. Grüß dich, Felix.
Ja, grüß dich, Arne. Freue mich, hier zu sein.
Ja, immer gerne in Bremen. Ich denke, deine Verbindung zu Werder ist auch noch irgendwie zumindest im Herzen vorhanden. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
Ja, Achterbahnfahrt, also wo ich ja gewohnt bin von Werder. Jetzt natürlich mit dem Ende der ersten Halbzeit gehen wir positiv in die zweite Halbzeit. Ich glaube, wir haben auch die besseren Chancen. Und wenn es so weitergeht, dann gewinnen wir das Ding natürlich.
Ja, du sagst wir, aber das ist 0-0 von
uns. Ja, für mich war das total schön anzusehen, euch beide auf der Videoleinwand, weil mir in dem Moment aufgefallen ist, was Arndt für eine integrative Rolle innerhalb dieses Weserstadions und auch innerhalb des Vereins spielt. Mhm. Also ich finde, bei vielen Stadionsprechern, da hat man immer den Eindruck, die sind so ein bisschen Randfigur. Das soll ja auch so sein. Bei Arndt ist das, finde ich, ein kleines bisschen anders, weil der so sehr mit Werder verbunden ist, dass alle Werder mit ihm verbinden. Und er dann wirklich jeden mitnimmt, jeden dazu holt und so ein Stück weit Gastgeber dieses Spiels wird. Und das dann eben auch optisch, weil er so häufig zu sehen ist.
Werbung.
Ja, um fit zu sein, um ausgeruht zu sein, um sich einfach gut zu fühlen, da brauchen wir Menschen Routinen. Und da muss ich sagen, meine Nummer eins, ganz klar vorneweg, und das haben wir schon oft gesagt, das ist natürlich das Mittagsschläfchen. Das brauche ich ganz oft, um mich gut zu fühlen, aber das alleine hilft natürlich nicht. Man braucht ja auch noch weitere Sachen. Und da habe ich eine Routine und die hat so ziemlich dann angefangen, als wir auch hier den Podcast angefangen haben. Nämlich als AG1 unser Partner wurde und auch heute wieder ist. Und darüber freue ich mich sehr, denn diese Routine habe ich mir über Jahre beibehalten, weil es mich einfach gut fühlen lässt, weil ich damit mit Energie in den Tag starten kann. Das brauche ich einfach. Und ich starte nicht nur mit Energie in den Tag, die hält nämlich auch an. Das ist dann ein bisschen anders als so ein Kaffee, der nur kurzzeitig wirkt. Und da ist es einfach wichtig, dieser Vitamin-B-Komplex, Vitamin C, Phosphor, Mangan, alles Sachen, die im AG1 drin sind und für nachhaltige Energie stehen. Und die baue ich jetzt auch in Zukunft wieder, denn ich habe es ja schon hier auch angekündigt, der Halbmarathon steht an. Es ist nicht mehr weit, 6. April. Umso wichtiger, dass ich da meine Routinen fortführe und mit einem guten Gefühl an den Start gehe und auch eine gute Zeit laufe. Aber da bin ich überzeugt und fühle mich weiterhin mit AG1 wohl und auch mental einfach sehr klar. Auch AG1 steht natürlich für Immunstärke, ne? Gerade jetzt ist das Wetter noch mal ein bisschen kälter geworden. Auch da muss ich jetzt aufpassen, dass ich fit bleibe. Und auch da, ihr wisst es, AG1 hilft mir sehr. Was ihr machen könnt oder sollt oder müsstet, ja, ich empfehle es einfach mal. drinkag1.com/lupen. Ich buchstabiere das mal. Drink, D-R-I-N-K, A-G-A-G, eine 1 hinten dran, .com/lupen, das wisst ihr. Da müsst ihr nämlich draufgehen und dann erhaltet ihr das Welcome Kit. 5 praktische Travel Packs für unterwegs und eine Flasche Vitamin D3 plus K2 im Wert von 69 Euro gratis. Das alles beim Abschluss eines monatlichen Abos. Wir können es nur empfehlen, ich vor allen Dingen. Und falls du dir unsicher bist, gar kein Problem, es ist kein Risiko mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es gibt keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist weiterhin jederzeit möglich. Wenn ihr noch mehr Überzeugung braucht, dann geht ihr einfach mal in die Shownotes, da gibt es noch mehr Infos. Aber ich denke, ich habe euch schon ein paar gute Argumente geliefert. Also, werdet fit, bleibt gesund.
Werbung Ende.
Ich persönlich habe für mich irgendwann festgelegt, ich finde es wichtig, dass kein Fan sich über einen anderen Fan stellt, deswegen sind für mich die Ultras genauso wichtig oder unwichtig wie andere Fans. Ich finde es wichtig, dass es ein Miteinander gibt im Stadion. Das ist in Bremen auch sehr, sehr gewachsen und sehr gut. Und in Bremen gibt es wirklich eine extreme Nähe, sowohl mittlerweile räumlich, weil die Fans wirklich direkt hinterm Tor sind, als auch insgesamt in der Stadt zwischen Verein und Mannschaft. Also Bremen ist wirklich eine Stadt, in der das alles eng beieinander ist. Das Stadion ist hier mitten in der Stadt verwurzelt. Das ist anders als anderswo, wo du wirklich in der Stadt vielleicht wie Hamburg ganz, ganz viele Angebote einfach hast, mehrere Vereine und sich nicht alles auf einen Verein fokussiert. Das ist ein großer Vorteil und das macht eigentlich in dem Punkt auch total Spaß, dann auch da ein Teil von dem Ganzen zu sein. Aber weil du über die Aufgabe gefragt hast, also es gibt immer mal Situationen, wo du merkst, wie wichtig der Stadionsprecher sein kann. Es gab mal dieses legendäre Saisoneröffnungsspiel nach dem Double-Gewinn, als das Flutlicht ausgefallen ist und der Strom ausgefallen ist.
Gegen Schalke war das, ne?
Genau, gegen Schalke. 1-0 gewonnen am Ende. Das Spiel fing ganz, ganz stark verspätet an und du hast einen unfassbar heißen Augustabend gehabt mit Temperaturen über 30 Grad noch um 21 Uhr und irgendwann waren Getränke alle. Das Stadion war halb dunkel und du konntest den Leuten auch nicht sagen, wann es losgeht, weil du selbst nicht wusstest. Und hast du die ganze Zeit gemerkt, okay, das ist jetzt ein gewisser Druck. Du musst die Leute irgendwie bei Laune halten. Du kannst ihnen aber nicht sagen, es geht in einer Viertelstunde los. Und das war, da hast du wirklich gemerkt, also wenn du jetzt ganz, ganz doll falsche Dinge sagst, dann bist du möglicherweise verantwortlich für einen ganz unschönen Spin hier gerade in der Stimmung. Und ja, das sind so Ereignisse, wo du wirklich merkst, kann auch mal wichtig sein, dass ein Sprecher da ist. Ich war aber auch während der Corona-Zeit, während der Geisterspiele Stadionsprecher, wo du keine Zuschauer im Stadion hattest, wo viele Leute gefragt haben, okay, warum überhaupt ein Stadionsprecher? Das war so das Gegenteil. Da hast du ein bisschen hingefahren, hast irgendwie noch Lust gehabt auf ein Spiel, weil du ja irgendwie sowas ja so auch privilegiert, weil die anderen Fans durften nicht ins Stadion und ich wusste, ah, ich kann das Spiel sehen, toll. Und dann habe ich nach kürzester Zeit, nach wenigen Geisterspielen gemerkt, das macht alles überhaupt keinen Spaß. Also es ist so wie wirklich zur Arbeit fahren. Also du guckst zwar ein Werder-Spiel und eigentlich auch schön, aber es hat nichts mit irgendeinem Fußballspiel zu tun, was du sonst guckst.
Hast du in der Zeit eine Antwort gefunden, für wen du das machst, wenn die Fans nicht da sind?
Ja, ich bin das öfter mal gefragt worden und ich glaube, es war einfach während Corona, dieser wirklich verrückten Zeit, die wirklich so viel an uns so viele Aufgaben gestellt hat, es war einfach gut, so viel Normalität wie möglich zu haben. Und ich glaube, meine wichtigste Aufgabe war, dass ein Fußballspiel trotzdem klingt wie ein Fußballspiel, obwohl keine Zuschauer da sind. Dass wenigstens der Sprecher da ist und nach dem Tor nicht totenstille und einfach weitergespielt wird, sondern dass so ein bisschen Fußballatmosphäre, auch wenn man die Fans nicht ersetzen kann, aber ein bisschen Fußballatmosphäre akustisch trotzdem da war.
Ja, du hast schon ein paar besondere Sachen erzählt, aber gibt es in deiner jetzt wirklich auch schon längeren Tätigkeit noch so ein paar Highlights, die du erzählen kannst?
Ja, also natürlich sind das immer die besonderen, entweder Reisen oder die besonderen Spiele im Weserstadion. Also ich habe halt die größten Erfolge mitbekommen als Stadionsprecher. Ich war in der Double-Saison Stadionsprecher und habe 3 Meter neben diesem Siegerpodest gestanden, als die Mannschaft die Schale bekommen hat, die Konfettikanonen losgingen. Ich habe auf dem Rathausbalkon mitgestanden, wenn Titel gewonnen wurden und runtergeguckt und der ganze Marktplatz war voll mit 50.000 Bremerinnen und Bremern. Und das sind so Momente, die nimmst du dein Leben lang mit. Oder es gibt auch manchmal Momente, das waren es vielleicht ganz normale Spiele, die aber dann wirklich noch spektakulär gewonnen wurden. Oder ich habe zum Beispiel auch in der Double-Saison hinterm Tor gestanden, als in der letzten Minute des Spiels gegen Kaiserslautern Ailton in den Strafraum gegangen ist, gefoult wurde und wir noch einen Elfmeter gekriegt haben. Und durch den Elfmeter hatte Werder dann, glaube ich, 11 Punkte Vorsprung vor Bayern. Und in dieser Szene war dann jedem klar, das ist die Meisterschaft. Ja. Und du stehst dann halt wirklich da 4 Meter vor dieser Grätsche, die am Ende den Elfmeter bringt. Also das sind einfach Sachen, wie ich schon gesagt habe, ich höre nie auf, Fan zu sein. Das ist nie ein Job, sondern es ist immer, ich darf auf eine ganz seltsame Weise ganz dicht dran sein.
Ja, dann ging die Achterbahnfahrt in der zweiten Halbzeit leider weiter und auch in die falsche Richtung. Werder verliert das Spiel am Ende mit 4:2 und war dann wieder ein bisschen mehr Arbeit oder hat sich sicher wieder ein bisschen mehr nach Arbeit angefühlt für Arndt. Und trotzdem muss ich sagen, für mich war das ein sehr schöner Tag im Weserstadion. Nächstes Mal nehmen wir sicher noch einen Sieg mit, aber für Arndt ist ja mit dem Schlusspfiff noch nicht vorbei, die Arbeit, ne?
Nee, das geht einfach weiter, ungeachtet dessen, ob man gewinnt oder verliert. Arndt ist dann runtergelaufen zum Platz, hatte dort noch Aufgaben zu erfüllen, würde ich mal sagen, Interviews führen, Hinweise geben, was in den nächsten Tagen bei Werder Bremen los ist. Und man hatte schon den Eindruck, dass Arndt sich da ein bisschen zusammenreißen musste, weil er dann doch, also die Enttäuschung war ihm dann doch anzumerken. Trotzdem war er eben in seiner Rolle als Stadionsprecher verpflichtet, so weiterzumachen, wie es eben vorgesehen war. Und ja, da wollte man in dem Moment zumindest nicht wirklich tauschen, denn man merkte, Mann, die Enttäuschung war schon groß nach so einer Niederlage.
Ja, es gibt viele Niederlagen, nach denen ich angepisst bin. Also da macht es dann auch keinen Spaß, am Schluss nochmal vor das Mikrofon zu müssen, wenn du gerade verloren hast. Aber das gehört dann wiederum zur Routine dazu. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele 100 Spiele ich jetzt hier gesehen habe. Das ist dann irgendwann ein Effekt, wo man dann da muss man halt professionell sein. Das macht echt keinen Spaß. Es macht auch keinen Spaß, übrigens nach einer Niederlage sonntags hinterher eine Fernsehsendung zu machen. Aber das ist dann halt so. Also da gibt's halt, das bringt halt der Beruf so mit sich, dass man da dann einfach trennen muss.
Sehr, sehr schön, Arndt. Trotzdem ganz zum Ende, du hast auch schon von Automatismen gesprochen. Dein Ritual nach so einem Spiel ist der Grieche und bleibt der Grieche?
Ja, also mein Ritual nach dem Spiel ist erstens, du gehst direkt mit Schlusspfiff die Treppe runter in den Innenraum wieder zurück. Wenn du gerade gewonnen hast, dann mit einem totalen Hochgefühl, dann schwebst du da durch, gehst dann auch direkt an der Werderbank vorbei, wo alle sich gerade umarmen und so und kriegst das alles super gut mit. Versuchst auch selbst so viele Leute wie möglich abzuklatschen oder zu umarmen. Ja. Und dann gehst du zu deinem Pult. Es kann mal das Gegenteil sein. Du kannst gerade völlig deprimierend verloren haben. Dann gehst du durch, hast ein langes Gesicht und alle sind traurig. Dann musst du noch so ein paar Moderationen machen. Wenn du gewonnen hast, ist das viel besser, weil dann feiert das Stadion die Mannschaft und es gibt noch eine halbe Ehrenrunde und du freust dich, dass die Tabelle gleich kommt und die sieht noch mal ein bisschen besser aus als vorm Spiel und du hast noch ein paar Spieler, die du ans Mikrofon holen kannst. Wenn du gewonnen hast, machst du es kurz und knapp, dann holst du keinen mehr ans Mikrofon, weil du weißt, da hat kein Spieler jetzt mehr Bock drauf, sich jetzt noch vors Stadionmikrofon zu stellen. Dann habe ich immer noch einen Talk mit einem Spieler, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde nach Spiel und dann setze ich mich auf mein Fahrrad und fahre zum Griechen, der hier unweit des Stadions ist und da treffe ich natürlich dann im Idealfall alle meine Freunde, die ihre Dauerkarten hatten oder auf der Gegenseite gesessen haben.
Jetzt ist es ja so, dass viele Spieler immer berichten, dass sie nach den Spielen lange nicht einschlafen können, weil sie noch so aufgedreht sind. Wie ist es bei dir? Kommst du dann schnell runter, wenn du beim Griechen sitzt?
Der Griech ist total wichtig dafür, wirklich, dass du wirklich da sitzt und du bist dann in diesem Trubel, es ist ein sehr hoher Geräuschpegel und du trinkst dann wirklich, ich trinke zum Beispiel ganz wenig Bier in meinem Leben, aber da beim Griechen freue ich mich total drauf, dann mit meinen Freunden ein kaltes Bier in der Hand zu haben und wirklich runterzukommen. Und das ist auch echt wichtig, glaube ich. Also es ist so, als Spieler ist es möglicherweise lächerlich, wenn der Stadionsprecher erzählt, dass er da auch irgendwie angegriffen ist nach so einem Spiel, aber das bin ich echt. Also es ist wirklich so, dass ich, egal, wenn wir gewonnen haben, bin ich deswegen fertig, wenn wir verloren haben, bin ich deswegen fertig. Also ich gehe da wirklich immer raus, als hätte ich selbst, und dazu kommt eben wirklich die Beanspruchung, permanent auf Sendung zu sein, ständig den Respekt zu haben. Du sprichst vor 40.000 Leuten, du musst jetzt wirklich die richtigen Worte finden, wenn irgendwas Kritisches passiert. Du hast ständig Stimmen im Ohr, über den Kopfhörer. Also du gehst da wirklich raus und es ist so ein totaler Adrenalinabfall, glaube ich. Und das merkst du halt.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, danke nochmal zu sagen für die Gastfreundschaft am Samstag an dich und dein Team. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, gerade für mich auch besonders, wenn man da so 5,5 Jahre gespielt hat und dann nochmal wieder in andere Bereiche reinguckt, wie das aus einem anderen Blickwinkel alles passiert und da die Menschen genauso wie die Spieler und auch im Team um die Spieler herum mit genauso einer großen Leidenschaft dabei sind, ist immer schön, diesen Blickwinkel auch zu haben und danke auch für deine Zeit heute, würde ich sagen.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht, bei euch mal dabei zu sein. Felix, aber dann auch an dich jetzt nochmal eine schwierige Schlussfrage. Ja. Ich habe bei dir nochmal gemerkt am Samstag, du gehörst wirklich zu den Spielern, du hast hinterher noch lange woanders gespielt.
Ja.
Aber ich glaube, niemand würde sagen, das ist kein richtiger Werderaner oder so, sondern es freuen sich alle Leute, wenn du in Bremen bist und dich sehen. Ich glaube auch, dass du bei den Fans früher schon sehr beliebt warst. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Ja, ich weiß es, glaube ich, sogar. Es ist einfach Identifikation mit dem Verein. Einfach auch nicht nach einem halben schwierigen Jahr zu sagen, ich gehe jetzt hier weg, sondern gehe auch durch schwerere Zeiten. Ich glaube, wir haben ein paar Abschiedskämpfe mitgemacht und das merken die Leute, wenn das echt ist. Und deswegen, das Bild wird von mir auch bei Union hier so gezeichnet, weil ich es hier genauso gelebt habe. Und ich kriege das schon mit und das kannst du mir glauben, kriege ich jedes Mal auch selbst Gänsehaut, wenn die Leute sich freuen. Das ist für mich, das habe ich auch immer schon oft gesagt, wichtiger als so ein Titel. Wenn du zurückkommst an die Orte und die Leute freuen sich und du ein Miteinander hast und Menschen hast. Und wäre das ja noch so ein Verein, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, da sind halt auch noch so viele Leute da, die vor 15 Jahren schon da waren. Und das ist einfach schön. Und die Leute wiederzusehen, nicht nur die Mitarbeiter, dann auch die Fans und alle freuen sich. Und die Freude ist einfach beidseitig. Und da gibt es eigentlich kaum was Schöneres. Und schön, dass du mir das auch nochmal hier so mitteilst. Aber ist
ein schönes Gefühl auch, oder?
Ja, ja. Und deswegen ist Bremen auch bald wieder mein Zuhause.
Ich finde das aber auch wirklich toll, wenn es wirklich Spieler gibt, die eben nicht so dieses Söldner mit Scham, sondern die bei jedem Verein gern gesehen sind. Claudio Pizarro, ist egal, wo der hinkommt. Oder ich finde zum Beispiel auch Davy Selke zum Beispiel, der hat schon so viele Vereine gehabt. Ja. Du hast aber bei jedem Verein das Gefühl, der zerreißt sich da und der brennt wirklich für diesen Verein, egal ob er vorher woanders war oder nicht. Ich glaube, solche Leute sind dann auch wichtig für eine Mannschaft einfach auch. Die wirklich, wo du merkst, denen geht der Verein absolut nicht am Arsch vorbei.
Definitiv, und das, was ich meine, die Leute haben einfach ein Gefühl dafür und spüren das auch, wenn das der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass es auch in meinem Fall so in Bremen und in Berlin so ist. Und das macht mich auch sehr glücklich.
Dann gerne, ihr alle. Bis bald mal irgendwann.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Arndt. Bis bald.
Danke euch.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.